Oh ja, Vater, wir wollen in dieser Gegenwart drin bleiben. Wir wollen, egal wo wir jetzt stehen, egal wie es uns geht, uns ausstrecken nach dem Wasserfall, der vom Himmel direkt hier reinfließt. Wir wollen uns ausstrecken nach dem, was du für uns heute parat hast. Und wir wollen unsere Herzen öffnen für dein Reden. Egal, ob es bequem ist oder unbequem ist, wir wollen uns öffnen für dein Reden heute an diesem Morgen. Amen. Die Kraft von der Gemeinde. Wir werden heute zusammen in das Thema einsteigen und schauen, was bedeutet es überhaupt, dass wir ein Teil der Gemeinde sind und was verändert das in unserem Leben. Wenn man auf die Straße geht und mit den Leuten redet, dann kommt ziemlich schnell mal das Gefühl auf, dass grosse Einsamkeit in unserer Gesellschaft herrscht. Und das nicht erst seit Corona, wo sich jeder hat müssen zurückziehen musste, sondern schon längere Zeit. Es gibt verschiedene Ursachen, aber es betrifft jede Generation. Laut Swiss Info fühlt sich im Durchschnitt jede dritte Person einsam. Also wenn wir jetzt mal all die Leute anschauen, die jetzt heute Morgen da sind, wäre das so ein ganzer Block, der sich einsam fühlt. Also eine unheimliche Einsamkeit in dieser Welt. Mir ist sich sogar in der Medizin einig, dass Einsamkeit sehr toxisch auch für den Körper ist. Man vergleicht nämlich Einsamkeit mit 15 Zigaretten rauchen pro Tag. Also es ist eine rechte Menge und es kann nicht nur auf die Psyche, auf die Seele oder auf den Geist schlagen, sondern es beinhaltet jeden Aspekt. Wir können zwar meinen, heute mit den sozialen Medien oder wo jeder irgendwo in einem Verein drin ist, hat man so viele Kontakte, wieso ist denn die Einsamkeit? Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass wir zu wenig Kontakte haben, weil das haben wir definitiv nicht, sondern es liegt an der Qualität der Beziehungen. Haben wir Beziehungen, die tiefer gehen als «Wie geht's dir?» «Ja gut, ein bisschen müde» oder wie auch immer. Haben wir Beziehungen, die nicht nur die Sonnenseite von unserem Leben mitbekommen, sondern auch die Seite, die Schattenseite oder die Seite der Trauer? Was ich euch heute möchte zeigen, ist Folgendes. Die Gemeinde ist nicht ein Ort wie ein Verein, wo man einfach besucht, sondern die Gemeinde ist eine Familie, wo man dazugehört. Und diese Zugehörigkeit die hat eine unheimliche Kraft, die Leben kann verändern kann und die ganze Erde, die ganze Welt kann verändern kann. Dafür schauen wir uns heute, wie ich schon gesagt habe, das Thema Gemeinde ein bisschen näher an. Und da kommen wir gleich zum Start zu einer Worterklärung. Und zwar im Neuen Testament steht dort, wo Gemeinde gemeint ist, das Wort, das griechische Wort Ekklesia. Ekklesia setzt sich zusammen aus dem Wort Eck heraus und Kaleon, wo bedeutet rufen. Also eigentlich ein Rausrufen aus etwas. Nicht nur eine Gemeinschaft, sondern ein Rausrufen. Wir können das also auf Christen angelegt so übersetzen. Eine Gruppe Menschen folgt am Ruf vom Evangelium und kommen zusammen und bilden den Leib Christi. Wenn man im Neuen Testament liest, dann finden wir ganz viele Bücher, aber auch viele Verse, die darüber sprechen, was eine Gemeinde ausmacht, wie eine Gemeinde aufgebaut sein soll und was die Aufgaben der Gemeinde sind. Die Aufgaben der Gemeinde könnten wir in drei Punkten ungefähr ein bisschen zusammenfassen. Und zwar der erste Punkt ist, die Gemeinde dient in erster Linie Gott. Also es heisst, die Gemeinde kommt von Gott, und gibt ihm alle Ehre. Die Gemeinde kommt vor Gott und lässt, was dran ist, weil die Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist darum auch nicht verwunderlich, dass das meiste, was Gott heute auf unserer Erde tut, darum durch seine Gemeinde, der Leib Christi, geschieht. Die zweite Aufgabe ist, die Glieder dienen sich gegenseitig. Also wir sollen uns hier um jeden Einzelnen kümmern, der in dieser Gemeinde ist. Sie dienen sich gegenseitig, nehmen Anteil und geben Anteile. Und die dritte Aufgabe, die ist uns mit unserem Jahresschwerpunkt sicher bekannt. Die Gemeinde dient ihren Mitmenschen, der Gesellschaft. Die Gemeinde wird von Gottes Herrlichkeit gefüllt und wird gesendet in die Welt, um den Mitmenschen und so oder Gesellschaft zu dienen. Demnach ist eine Gemeinde also nicht ein Ort, wo an ein Gebäude gebunden ist, sondern dort, wo sich Menschen im Namen von Gott versammeln, ist Gott mit den Ungerinnen und dort entsteht Gemeinde. Wir lesen also, dass in der Bibel dass Gemeinschaft dort ist, wo sich Menschen versammeln, wo Menschen zusammenkommen. Und der Begriff Gemeinschaft in der heutigen Zeit würden wir vielleicht so definieren, dass wir sagen, ja, ein zusammen zu Morgen essen ist Gemeinschaft oder ein Spiel am Nachmittag oder zusammen gemütlich mit Kaffee und Kuchen zusammensitzen. Aber wenn wir in die Zeit vom Neuen Testament zurückschauen, dann merken wir, dass in diesem Begriff Gemeinschaft noch so viel mehr drin ist, als einfach zusammenkommen und Kaffee und Kuchen zu essen. Wir schauen uns darum den Begriff an, der im Neuen Testament an der Stelle von Gemeinschaft steht. Und das ist im Griechischen das Wort Koinonia. Es kommt vom Wortstamm Koinos, das Gemeinschaft bedeutet. Man kann es aber eigentlich auch übersetzen mit Teilhabe. Also Anteil haben und Anteil geben. Es ist also nicht einfach nur ein Zusammensein und wir sind zusammen im Ort, sondern es ist vielmehr, es ist Teilhaben an etwas Grösserem, Teilhaben an etwas. Wir geben also Anteil, wir zeigen etwas von uns und wir nehmen Anteil, wir empfangen etwas. Wir können es auch kurz zusammenfassen mit Gemeinschaft, mit jemandem durch gemeinsame Teilhabe an etwas. Was das genau bedeutet für uns und wie das aussieht, schauen wir an anhand des Bildes des Leib Christi. Der Paulus schreibt an seine Gemeinde in Korinth einen Brief. Und zwar war die Situation dann so, dass die Gemeinde eine übermäßige Gabenpraxis gelebt hat und Paulus hat Verordnung arbeiten wollte. In das Eiche schreibt er, tut er ihnen das Bild vom Leib erklären, um zu zeigen, was eine Gemeinde überhaupt ist und was, wie die Gemeinde soll leben soll und wie sie mit den Gaben sollen umgehen. Dazu steigen wir in 1. Korinther 12, 12 bis 27. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Der Paulus braucht hier das Bild vom menschlichen Körper und er sagt, so wie der menschliche Körper aus Armen, aus Füßen, aus einem Kopf, aus einem Herz, aus verschiedenen Organen besteht, so bilden sie aber trotzdem alle eine Einheit im Leib. Sie bilden alle einen Körper. Er sagt hier, es spielt also keine Rolle, welche Abstammung du hast, welche Herkunft du hast oder auch welche Vergangenheit du hast. In Jesus sind wir alle zusammen eine Einheit im Leib. Und da ist jeder, egal welcher Herkunft, egal wie verschieden wir sind, bilden wir ein Leib. Hier könnte man sich eigentlich schon fragen, was hat jetzt das Wort, das wir vorher hatten, Gemeinschaftskoinonia, was macht es für einen Unterschied, wenn wir jetzt Gemeinschaft haben in einem Verein oder mit Freunden, die Jesus nicht kennen. Und ich glaube, hier sind schon entscheidende Verse, die zeigen, was die Gemeinschaft im Leib Christi anders macht. Und zwar haben wir hier, spricht der Paulus, denn wir alle, ob Juden oder Nichtchristen, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also wir kommen nicht einfach nur zusammen, sondern ihr Gemeinde, im Leib, sind wir alle auf den gleichen Geist getauft worden. Wir haben also alle Anteil am Sieg von Jesus Christus. Und das ist eine unheimliche Kraft, die nicht zu vergleichen ist mit irgendetwas anderes. Wir haben also nicht nur Gemeinschaft, sondern wir haben eine Teilhabe am Sieg von Gott. Wir sind auf diesen Namen getauft, wir sind in den Tod von Jesus Christus getauft und in seine Auferstehung und haben damit Anteil an seinem Sieg. Und da hört es noch nicht auf, sondern wir schöpfen aus der gleichen Quelle. Der Heilige Geist ist an der Stelle von Jesus Christus in unser Leben gekommen und erfüllt uns mit dem lebendigen Wasser. Und wir haben alle den Anteil daran, dass Gott in uns wohnt. Schauen wir also weiter, was sonst noch eine Gemeinde ausmacht. So lesen wir im 1. Korinther 12, 14 weiter. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile diese selbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Spannend, wie der Paulus hier sehr bildlich redet und erklärt, hey, jeder Einzelne, ihr Gemeinde, ist wichtig und gehört dazu. Wir sind zwar alle unterschiedlich, wir sind aber alle gleich eine Einheit, aber wir sind nicht alle gleichartig. Wir sind also verschiedene Leute mit jeweils verschiedenen Gaben und verschiedenen Aufgaben im Körper, im Leib, in der Gemeinde. Und wir können auch nicht sagen, du bist wichtiger oder du bist wichtiger, ohne dich gäbe es die Gemeinde nicht. Wenn wir zurückgehen zum Körper, zum Bild, dann kann man es eigentlich ein bisschen vergleichen mit, die meisten von euch würden wahrscheinlich sagen, das Herz ist das wichtigste Organ in unserem Leben. Ja, wenn man es so anschaut, ist es schon wichtig, es schlägt und tut das Blut verteilen. Aber wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, merken wir sehr bald, dass ohne die roten kleinen Blutkörper, die durch unser Blut schwimmen, das Herz gar nicht schlagen könnte. Weil die roten kleinen Blutkörper den Herzmuskel mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Und ohne das würde der Herzmuskel absterben und es gäbe keinen Herzschlag. Also das heisst, egal ob die einen so winzig klein sind, die anderen schön im Zentrum stehen und gross sind und immer gesehen werden, jeder Einzelne ist genauso wichtig, weil ohne den Einzelnen würde es nicht funktionieren. Gott hat den Menschen verschiedene Gaben gegeben und verschiedene Aufgaben, die zu seinen Gaben passen. Und wir sollen die in der Gemeinde nach der Verfügung der Kapazitäten und unseren bestehenden Mitteln einsetzen. Damit meine ich nicht nur in erster Linie Dienste wie Kids-Treffleiter oder Ordnungsdienst, sondern ich meine in erster Linie, dass wir alle eine Aufgabe haben. Wir haben nämlich vorher gelesen, die drei Aufgaben von einer Gemeinde. Und die zweite war, die Glieder dienen sich gegenseitig. Also wir haben einen Auftrag, Kulturarchitekten zu sein. Wir wollen hier Gemeinde eine göttliche Kultur haben. Wir wollen die Gemeinschaft von Koinonia ausleben. Und dazu braucht es jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen, der Koinonia auslebt. Natürlich können wir nicht Dienste aussen lassen und brauchen wir genauso Gottes Geistesgabe, die er uns reich schenkt. Aber ich glaube, wir können jeden, auch wenn uns manchmal die Mittel dazu fehlen oder Kapazitäten im Leben eher ein bisschen klein sind, können wir trotzdem alle eine Aufgabe machen. Kulturarchitekten von dieser Gemeinde sein. Lesen wir weiter im Vers 22. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Hey, Paulus redet hier ganz stark vom Zusammensein, was Zusammensein bedeutet, was Gemeinschaft bedeutet. Und er muss da in Korinth etwas klarstellen. Es war nämlich so, dass die wohlhabenden Christen in dieser korinthischen Gemeinde nicht so das Verständnis hatten von wir schauen für die Armen, die in unserer Gemeinde sind. Sondern die römische Kultur, die dort in Korinth sehr geherrscht hat, hat eigentlich gesagt, das Gegenteil, wir lassen uns bedienen von den Ärmsten, sie sind unsere Bediensteten. Der Paulus redet hier, hey, es soll keine Spannung in eurem Leib geben. Also es soll kein Machtgefälle geben und es soll nicht passieren, dass wir einander werten, wer einen höheren Dienst hat, wer der wichtigere Dienst hat. Sondern er unterstreicht hier, hey, die Koinonia-Gemeinschaft, die Gott uns geschenkt hat, die beinhaltet, dass alle gleich viel Wert haben. Die beinhaltet, dass alle zueinander schauen, Anteil geben und Anteil nehmen. Nach diesen Versen haben wir eigentlich zwei Aufgaben, die wir haben. Einerseits müssen wir schauen, dass wir als Gemeinde zusammen funktionieren können. Und andererseits müssen wir aber auch schauen, dass jedes einzelne Glied, jeder Teil der Gemeinde heil ist und kann funktionieren. Also damit es gemeinsam überhaupt möglich ist, müssen wir auch schauen, dass es jedem Einzelnen auch gut geht. Dazu gehört eine innige Beziehung und das kann manchmal auch bedeuten, dass wir einander in Liebe vielleicht müssen ermahnen. Das kann auch bedeuten, dass wir einander aufhelfen, wenn jemand umgekehrt ist. Das bedeutet, einander zu begleiten und so zu begleiten, dass wir versuchen, einander noch näher zu Gottes Herz herzubringen. Wir wollen uns also ausstrecken, Jesus ähnlicher zu werden und einfach vor Gottes Thron kommen. So eine innige Verbundenheit funktioniert nur mit jedem Einzelnen in der Gemeinde. Wenn wir weiter schauen und zurück zum Bild gehen vom Leib, dann sind wir ja jetzt einfach beim Leib gewesen. Aber das Wichtigste haben wir eigentlich noch vergessen. Weil auf dem Leib ist der Kopf und ohne Kopf geht es nicht. Wenn wir als Leib nicht verbunden sind mit dem Kopf, dann wissen wir gar nicht, was wir sollten tun. Wir wissen gar nicht, was unser Leben für einen Sinn hat. Und im Grunde genommen, wenn man es jetzt auf das Biologische anschaut, würde es gar nicht funktionieren. Weil der Kopf ist der, der uns den Befehl gibt, dass unser Herz überhaupt schlägt. Der Kopf ist der, der uns führt und leitet und sagt, so, jetzt machst du einen Schritt da rüber. Und der Körper führt aus. Also gehen wir zu dieser Verbindung vom Kopf zum Leib. Das Haupt vom Leib ist Jesus Christus. Niemand geringeres als Jesus Christus. Und wir lesen zum Beispiel im 1. Korinther 1,9, dass unsere erste Berufung, die wir haben als Christen, ist, in Koinonia mit Gott zu leben. Also die Gemeinschaft, die innige Beziehung zu Gott zu leben. Wir haben im Briefing gibt es ein Bild von Reben und vom Rebstock. Und ich finde, das erklärt es eigentlich auch noch ganz gut. Wenn wir als Gemeinde, als Reben, in diesem Rebstock eingepfropft bleiben, dann werden wir Frucht bringen. Wenn wir aber getrennt sind von diesem Rebstock, dann bedeutet das der Tod für uns. Also es heisst, getrennt von Jesus Christus, getrennt von Gott, können wir nichts machen. Ohne Kopf können wir also nichts tun. Das heisst, eigentlich kann man es sogar so sagen, der Leib bekommt sein Leben allein durch einen lebensspendenden Kopf, durch das lebensspendende Haupt. Und genau das hat Jesus Christus für uns als Gemeinde getan. Jesus hat uns geliebt. Jesus liebt uns auch immer noch. Er versorgt uns. Er leitet uns, er dient mit voller Hingabe, sogar bis dorthin, dass er freiwillig sein Leben uns hergegeben hat. Wir können also nicht getrennt sein von unserem Haupt. Und das bedeutet auch, mit dem Eindruck, den wir vorher hatten, aus dem Kolosser 2, Vers 9, weil Gott, das Haupt, Jesus Christus, alle Würde trägt und unser Haupt ist, tragen wir auch als Gemeinde alle Würde. Das heisst, die Fülle, die Jesus Christus von Gott in sich hat, die ist ebenfalls gegenwärtig hier in dieser Gemeinde, weil wir Anteil daran haben, weil Jesus Christus das Haupt von unserer Gemeinde ist. Jesus ist also nicht ein Haupt, das einfach herrscht über unsere Gemeinde. Nein, Jesus ist vielmehr der Ursprung, Erhalter, Leiter und Befähiger der Gemeinde. Er ist der Anfang der Gemeinde. Er schaut, dass die Gemeinde Bestand hat. Er leitet uns, er führt uns immer wieder mit Weisheit. Aber er befähigt uns auch, dass wir überhaupt die Liebe von ihm können hier auf der Welt leben, damit wir überhaupt in Koinonia, in dieser Gemeinschaft, hier untereinander leben können. Wir dürfen also jeden Tag neu erleben und erwarten, dass Gottes Geist unter uns wohnt und wir dürfen uns zusammen aufmachen, dort herzugehen und zu erwarten, dass Gottes Gegenwart hier gegenwärtig ist. Also zusammengefasst können wir eigentlich sagen, wir können Koinonia miteinander leben und wir können Koinonia mit Gott leben. Eine Gemeinschaft, die tiefer geht als ein Hallo. Eine Gemeinschaft, die ein Geben und ein Nehmen ist. Ich habe euch dafür ein bekanntes Sprichwort noch mitgebracht, um zu zeigen, was das eigentlich genau bedeutet. Und zwar, wahrscheinlich kennt jeder den Spruch, einer für alle, alle für einen. Und ich habe anhand von dieser Aussage, habe ich euch die Hauptpunkte von dieser Predigt zusammengefasst. Einer für alle. Jesus, also einer, hat sein Leben gelassen. damit wir von Schuld rein gewaschen sind und dürfen Anteil an der Gemeinschaft von Gott haben. Und zwar für alle, die das annehmen wollen. Für alle, die sich das wünschen. Jesus als einzelne Person hat für alle Menschen sein Leben gelassen. Und das ist nicht das Einzige, sondern durch das, was Jesus da hat und wo er wieder gegangen ist, durch das, dass er gestorben ist und auferstanden ist, hat er uns nachher den Heiligen Geist geschickt, der in unserer Mitte wohnen darf, der in uns Einzug genommen hat. Und jeder, der Jesus Christus in seinem Leben angenommen hat, darf auch Anteil an dem haben, dass Gott mitten unter uns wohnt, dass Gott in uns wohnt. Und wenn wir zum zweiten Teil gehen, alle für einen, dann kann man eigentlich sagen, hey, als Gemeinde kommen ganz viele Menschen zusammen, um alle Ehre Gott zu geben. Wir kommen alle zusammen mit einem Ziel. Wir wollen alle Ehre Gott geben und wir wollen Gott dienen. Alle für einen. Alle kommen im Namen vom Herrn zusammen. Aber gemeint, alle für einen steht genauso da, dass wir alle vor Gott kommen können. Tun wir auch alle schauen, dass es uns gegenseitig gut geht. Wir gehen und tragen uns also durch jedes Höchst und Tief von jedem Mensch, von jedem Gemeindemitglied. Wir sind also eine Familie Gottes, die zusammen durch Höchst und Tiefs geht. Was für eine Kraft. Ich glaube, nicht nur die innige Beziehung, sondern besonders der Aspekt, dass Gottes Kraft in der Gemeinde in ist und in dieser Koinonia-Gemeinschaft ist, ist das Geheimrezept von Gemeinsamkeit, wo gegen Einsamkeit kämpft. Wir Gemeinsamkeit, um das noch eins zu betonen, ist ein Mitgehangen, Mitgefangen. Also wir haben Anteil und wenn die Gemeinde in eine Richtung steuert, dann gehen wir genauso mit. Und auch wenn die Gemeinde vielleicht in einem Punkt mal plötzlich auf dem falschen Weg wäre, wir sind genauso mitgehangen, mitgefangen. Und mit dem, dass wir sagen, wir wollen Koinonia-Gemeinschaft mit der Gemeinde haben, sagen wir auch Ja zu jedem Höchst und Ja zu jedem Tiefst, wo wir als Gemeinde und wir als und unter uns in der Beziehung kann passieren. Das heisst, Gemeinde bedeutet nicht ein Event, wo wir einfach jeden Sonntagmorgen besuchen oder sonst irgendeine Konferenz oder was auch immer, Kleingruppen. Nein, es bedeutet, wir haben Anteil am Leib und wir leben im Leib Christi. Wir leben drin. Es ist ein Ort, Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir uns verwurzeln können, wo wir standhaft drin sein, wo wir dürfen erleben, wie wir genährt dürfen werden und wie wir dürfen dienen. Und auch wenn es vielleicht mal in einer Situation ist, die herausfordernd ist, dürfen wir trotzdem, vielleicht auch mit unserem Glauben, den wir nachher haben, dass es wieder bessere Zeiten kommen, dürfen wir einander aufbauen und dürfen wir einander im Glauben stärken. Hey, die Gemeinde, die Gemeinschaft ist ein unheimlicher Vorgeschmack auf das, was uns einmal im Himmel wird erwarten. Wir dürfen also hier schon Anteil nehmen, was es bedeutet, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir dürfen hier Anteil nehmen, was Jesus in unserem Leben kann verändern kann. Und ich habe euch noch ein paar Fragen mitgebracht. Für mich ist das Thema mega ein Herzensthema geworden, Gemeinde, weil ich gemerkt habe, hey, Gemeinde soll der Ort sein, wo wir dürfen verwurzelt sein, wo wir die Gemeinde soll der Ort sein, wo wir unser Geistliches daheim nennen dürfen. Wo egal was passiert, wir finden immer jemanden, der offen ist für uns zu beten. Wir finden immer jemanden, der eine Schulter hat, um uns auszuheulen. Wir dürfen zusammen unterwegs sein. Und das ist mega ein Anliegen für mich, weil ich merke, hey, Gesellschaft sucht so stark nach dieser Gemeinschaft. Und wir dürfen sie haben und wir dürfen aus dieser Fülle, die wir selber erleben dürfen, dürfen wir raus in die Welt gehen. Wir dürfen rausgehen und die Gemeinschaft vorleben und ihnen teilen, was Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft aus Liebe Christi bedeutet. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Draussen hat ebenfalls die Predigtblätter, wo die Fragen auch drauf sind. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Fragen einfach mal mitnehmt. Es soll dazu dienen, damit ihr auch mal könnt überlegen, hey, wo stehe ich im Moment eigentlich in der Gemeinde? Ist die Gemeinde wirklich mein Geistliches daheim? Und vielleicht sagst du, hey, nein, im Moment nicht. Dann überleg du dir, was braucht es denn, damit dein Geistliches daheim wird? Und wir haben vorher über Koinonia geredet, über Teilhaben. Anteil geben und Anteil nehmen. Erwarte nicht, dass es einfach auf dich zukommt, sondern wir geben auch etwas. Mach dich auf und such die innige Gemeinschaft mit Gott. Such die innige Gemeinschaft mit Leuten aus der Gemeinde. Geh auf Leute zu und tu Anteil nehmen an ihrem Leben. Dann werden sie auch Anteil nehmen und an deinem Leben und auch Anteil geben an ihrem Leben. Wie ich vorher schon gesagt habe, es ist eine unheimliche Kraft, die ein Vorgeschmack ist auf das, was Jesus Christus da hat, ein Vorgeschmack ist auf das, was uns im Himmel noch wird erwarten. Damit wir die Koinonia hier in dieser Gemeinde leben können, brauchen wir die Verbindung zum Haupt. Und nur die Verbindung zum Haupt schenkt uns überhaupt das Leben. Also Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, ist nach 3 Tagen auferstanden, hat den Tod besiegt. Damit wir Koinonia leben und in seine Gegenwart reinkommen. Und genau das ist eigentlich das, was wir beim Abendmahl feiern. Wir gedenken daran, dass Jesus Christus sein Leben gelassen hat, um uns rein zu waschen von unserer Sünde. Mit seinem Blut hat er uns rein gewaschen. Mit seinem Blut und seiner Auferstehung hat er uns den Weg frei gemacht, dass wir eine innige, wechselseitige Beziehung zu Gott leben. Wir werden jetzt gerade in einen Teil vom Abendmahl kommen, wo wir zusammen werden daran denken, was Jesus für uns da hat und es werden feiern. Und ich glaube, es war schon mega Freude gewesen, haben wir heute ein Kind dürfen segnen und immer mega schön, ein riesen Freudenfest, weil wir als Gemeinde dürfen Fest feiern. Aber wir dürfen auch immer wieder daran denken, was Gott für uns da hat. Wir dürfen dankbar sein. Aber wir sind genau so füreinander da, wenn es mal schwierige Zeiten auf uns zukommen. Hey, vielleicht geht es dir im Moment so, dass du staunst und freust, über was Gott geschaffen hat, über die Gemeinde, über eine Liebe. Hey, dann möchte ich dich ermutigen, dass du nachher der kurze Zeit nimmst und einfach Gott dankst für das, dass du ihm alle Ehre bringst. Vielleicht bist du aber auch da und du merkst, irgendetwas bedrückt dich, irgendetwas steht in dieser Beziehung noch zwischen. Vielleicht in der Koinonia-Beziehung mit irgendjemandem von der Gemeinde, aber vielleicht auch in der Beziehung von Gott. Hey, und dann möchte ich dich ermutigen, dass du dir dann eine Zeit nimmst, wo du einfach vor Gottes Thron darfst treten, seine Gegenwart suchst. Weil Gott sagt, ihr dürft vor meinen Thron kommen, ihr dürft auch eure Lasten vor mir herlegen. Und Gott möchte dir begegnen. Es ist eine wechselseitige Beziehung. Nicht nur wir bringen etwas, sondern wir dürfen von Gott empfangen. Vielleicht weißt du auch nicht, wie du deine Gefühle kannst einordnen kannst. Dann komm auch vor Gottes Thron. Es wird so sein, dass wir nachher im hinteren Bereich haben wir ein paar Stühle weggenommen. Da werden Leute vom Segnungsteam, vielleicht hat es auch noch Leute von den Ältesten, die hinterher gehen dürfen und einfach den Dienst dürfen tun, für Leute zu beten, wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte Gebet in Anspruch nehmen. Irgendetwas ist da, wo ich einfach vor Gott möchte herlegen. Oder ich möchte für Heilung beten, weil wir Anteil haben am Sieg von Jesus Christus. Ich möchte Heilung in meinem Leben erleben. Dann darfst du nachher sehr gerne während der Lobpreiszeit oder während der Abendmahlszeit hingehen gehen und für dich beten. Du darfst aber auch einfach die Person links oder rechts fragen. Wir wollen ja zusammen Anteil nehmen und Anteil geben und so dürft ihr auch links oder rechts fragen, ob sie für euch beten können. Wie ihr schon gesehen habt, wir haben hier vorne Abendmahlstationen, oben auf der Empore hat es auch noch eine Station. Die dürft nachher, nachdem wir eine kurze Zeit vor Stille gemacht haben, wo wir nochmal darüber nachdenken, was wir gehört haben oder was in unserem Herz vielleicht neu aufgegangen ist, was Gott zu uns geredet hat, dürfen die dann selbstständig vorkommen und das Abendmahl einnehmen. An alle älteren Leute in unserer Gemeinde, habt euch also dafür, eine jüngere Person oder jemand links oder rechts zu fragen, wenn ihr froh seid, dass ihr nicht aufstehen müsst und froh wärt, wenn euch jemand das Abendmahl an Platz bringt. Ich möchte zum Start den Abendmahlstext lesen, für das Brot und den Wein beten, für den Traubensaft beten. Und nachher nehmen wir uns 10 Minuten Zeit, wo wir einfach still vor Gott herkommen. Und werden nachher gemeinsam in eine Lobpreiszeit eintreten. Und ihr dürft während dieser Zeit, wenn es euch gut danach ist, nachher führen, das Abendmahl holen. Wir lesen im 1. Korinther 11, 23 bis 26. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Bis der Herr wiederkommt. Und ja, Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Ich danke dir für das unheimliche Geschenk, das du uns gemacht hast. In dem, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast und er freiwillig sein Leben am Kreuz gelassen hat. Damit wir dürfen durch sein Blut reingewaschen sein. Damit wir durch seine Auferstehung Teil dürfen haben am Sieg über den Tod, am Sieg von Jesus Christus. Und ich danke dir für eine Liebe, die zerbrochen ist, die du zerbrochen hast, die uns freikauft. Ich danke dir für den Traubensaft, für den Wein, für das Blut von Jesus Christus, das vergossen, wo er vergossen hat, damit wir rein dürfen sein, damit wir dürfen frei sein von jeglicher Schuld und in deine Gegenwart dürfen eintreten. Und ja, alle Ehre gehört dir allein. Alle Ehre gehört dir und wir denken daran, an das, was du für uns da hast. Wir möchten dir alle Ehre bringen und erleben, wie du mit deiner Gegenwart kommst, aber wir wollen vor allem einfach unser Leben dir zur Verfügung geben. Komm du mit deiner Gegenwart und füll du den Raum aus. Amen.